Krabbeltiere. Und heute geht es um Skorpione. Dieses Thema, das kann ich nicht allein bestreiten, dafür habe ich euch jemanden mitgebracht. Und zwar ist zu Gast der Hannes von der_Spinner auf Instagram. Bevor wir reingehen und er sich einmal selbst vorstellt, muss ich euch noch etwas Technisches mitteilen. Wir hatten zwischenzeitlich immer mal wieder Internetschwierigkeiten. Ich habe mich sehr bemüht, die Hänger in der Aufnahme möglichst glatt zu ziehen. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass Hannes zwischendurch sehr, sehr schnell redet, dann liegt das nicht nur an seinem Enthusiasmus, sondern auch an meinem Internet, das versucht hat, uns einzuholen und mir alles, was in den letzten paar Sekunden gesagt wurde, sehr, sehr schnell ausgespielt hat. So viel dazu und wir gehen rein.
Ja, hallo, ich bin Hannes, ich bin 20 Jahre alt. Habe relativ viel mit Wirbellosen zu tun, hobbymäßig. Mein Schwerpunkt liegt so ein bisschen bei den Arachniden. Ich habe auch noch ein paar andere Tiere zu Hause. Um Skorpione soll es gehen heute.
Genau, und einfach weil ich da noch überhaupt kein Wissen zu habe, dachte ich, ich hole dich mal dafür ran.
Ja, sehr gut. Die Arachniden sind immer so ein bisschen unterrepräsentiert in vielen Bereichen der wirbellosen Szene, sage ich mal. Ist nicht im Hobby so, aber ich glaube, du hast ja hauptsächlich mit Insekten hier zu tun im Podcast. Und dann
ich habe auch tatsächlich erst vor einem Jahr oder so angefangen, mich für Spinnen zu interessieren. Skorpione wäre jetzt der nächste Schritt. Aber ich habe das Gefühl, dass auch bei vielen Leuten, die damit gar nichts zu tun haben, da immer die Grenze gezogen wird. Und das finde ich eigentlich sehr schade.
Ja, wobei ich habe gemerkt, ich finde, bei Skorpionen ist es so, auch die Leute, die, sag ich mal, Angst vor Spinnen haben oder Spinnen irgendwie eklig finden, die finden dann Skorpione wieder cool. Also ich habe schon sehr oft im Freundeskreis oder auf irgendwelchen Feiern oder so, wenn zur Sprache kam, dass ich so Viehzeug zu Hause habe, waren die meisten Leute bei Spinnen immer so, das wäre ja gar nicht meins. Und bei Skorpionen immer so, ach nee, die sind ja cool, so die sehen irgendwie faszinierend aus oder so. Ja.
Und dabei sind in Skorpionen doch die giftigeren Spezies vertreten, oder nicht? Lege ich da falsch?
Ja, jein. Also ich würde sagen, man hat mehr Arten, die potenziell gefährlicher für den Menschen sind als bei Spinnen. Heißt aber nicht, dass bei Skorpionen auch alle irgendwie so gefährlich sind. Also tatsächlich da gab es mal eine Zahl, die hatte ich auch mal im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall eine, gesamt gesehen auf alle Skorpionarten, sind sehr, sehr wenige. Ich glaube, 1-2 Dutzend potenziell gefährlich für die menschliche Gesundheit. Mhm. Jetzt mal Allergiker und sowas ausgenommen, aber
ja, sowieso.
Für einen gesunden, erwachsenen Menschen sind da wirklich die allerwenigsten irgendwie gefährlich. Und so ähnlich verhält sich das bei Spinnen auch. Bei Spinnen sind es noch ein paar weniger auf die Gesamtmasse gesehen. Es gibt natürlich wesentlich mehr Spinnenarten als Skorpionarten, aber auch bei den Skorpionen eilt da der Ruf so ein bisschen voraus.
Ja, ich habe halt das Gefühl, vor allen Dingen in der Haltung, weil man halt in der Haltung hauptsächlich die Vogelspinnen hat, was ja jetzt nicht unbedingt die giftigsten sind. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Stimmt schon. Ja, in der Haltung bei Skorpionen ist es so, ich sag mal, das, was am meisten gehalten wird, das sind Heteromitrus-Arten aus Südostasien und dann so die Klassiker aus Nordafrika und dann nochmal ganz gegenteilig Südafrika. Da sind dann, also vom afrikanischen Kontinent hast du dann auch ein paar potentere Gattungen dabei, Androctonus, Hottentotter und sowas. Je nachdem, in welchem Bundesland man lebt, darf man die noch halten oder eben nicht mehr. Ich in NRW darf es nicht mehr.
Ja, das ist immer das gleiche Thema.
Ja, aber die meistgehaltenen Arten, so Heteromitrus zum Beispiel, die sind alle sehr, sehr harmlos. Man kennt immer diese Faustregel oder diesen Mythos von wegen, je größer, desto harmloser. Das ist, Das stimmt schon mal nicht. So eine Faustregel, die nicht immer stimmt, aber die besser hilft, das einzuschätzen, wenn man die Art nicht kennt, ist die Relation zwischen Scherengröße und Schwanzdicke. Oder Schwanz ist eigentlich das falsche Wort. Metasoma ist der korrekte Begriff. Ein Schwanz ist es nicht, es ist quasi einfach nur der Hinterleib. Wenn das Metasoma sehr dick ist und die Scheren sehr, sehr filigran, sehr dünn, dann ist es meistens eine Art mit potentem Gift. Nicht immer, aber oft ist es so. Und wenn das Tier sehr, sehr dicke, voluminöse Scheren hat und im Vergleich dazu das Metasoma eher dünn gehalten oder so mittel ist, dann ist es meistens eine Art, die nicht so giftig ist, weil sie sich eben viel mit den Scheren verteidigt und die Beute auch mit einem ja, mit den Scheren schon töten kann und nicht unbedingt
Okay.
immer auf das Gift angewiesen ist.
Ja, da sieht man einfach, wo die Priorität liegt dann, ne, in der Entwicklung, ob es halt Gift oder Schere ist, ja. Das hatte ich auch schon mal gehört, aber ich war mir nicht sicher, ob es stimmt. Aber ja.
Ja, das ist, ja, man kann es wie immer in der Biologie, gibt es immer Ausnahmen und man kann es nicht immer absolut anwenden. Ich glaube, einer der giftigsten Skorpione überhaupt ist Hemiscorpius lepturus. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Also auf jeden Fall Hemiscorpius, irgendwas aus der Gattung Hemiscorpius. Und der ist zum Beispiel im Iran oder im Irak für 15% aller Skorpionenunfälle verantwortlich. Und von diesen allen Skorpionunfällen ist er dann aber für 89% der Tode verantwortlich. Und
Oh,
der ist zum
okay.
Beispiel sehr, sehr klein und sieht eigentlich, wenn man nach dieser Regel von gerade eben geht, sieht er eigentlich recht harmlos aus, weil der ist wirklich sehr klein. Die Scheren sind jetzt nicht super dünn im Vergleich zur Körpergröße und das Metasoma ist jetzt auch nicht auffällig dick oder so. Und der sieht halt, wenn man nach dieser Faustregel geht, sieht er eigentlich genauso harmlos aus wie irgendwelche Vertreter der Gattung Euskorpius oder so. Der ist aber nicht so harmlos.
Und übersieht man den schnell oder?
Ich weiß es nicht, ich war noch nie in der Gegend. Also ich kenne jemanden, der hat die auch schon in der Natur gefunden, aber ja, das ist wie bei den meisten Skorpionen, die sind irgendwie in einem Steinhaufen oder im Gerümpel und so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn da Leute in diesen Gegenden irgendwie Gartenarbeiten machen und irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Blumentöpfe im Garten bewegen und dann mal dahinter greifen oder so, dann sitzt da einer, die packen drauf und der sticht halt, weil er sich bedroht fühlt. Und so passiert es dann halt.
Das ist ja tatsächlich immer, wenn es so um Unfallstatistiken geht, dass es halt meistens aus Unachtsamkeit heraus passiert und deswegen die Frage, ob das Tier irgendwie sehr schnell zu übersehen ist. Aber müsste ich mir auch mal angucken. Also ich gucke mir mal Bilder an. Ich habe mir tatsächlich einmal Fotos von der Art angeschaut und für mich sieht es aus wie ein Skorpion. Ein kleiner brauner Skorpion, relativ unscheinbar. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass der gerne übersehen wird.
Ja, was könnte man noch erzählen über Skorpione?
Hau raus!
Ja, ich weiß nicht, hast du irgendwelche Fragen vorbereitet oder gibt es irgendwas?
Ich hab leider tatsächlich wenig Fragen vorbereitet. Das Einzige, was mich halt immer interessiert, ist, warum es dich interessiert.
Ja,
Und
okay.
damit hat man dann halt meistens schon in das Wespennest gestochen und dann kommen die ganz
Ja,
spannenden
das
Fakten
stimmt.
raus.
Ja, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie es denn eigentlich zu den Skorpionen kam. Also ich war immer schon so, ja, Spinnen, was heißt immer schon, ist nicht ganz so. Also ich war immer schon tierbegeistert und als kleines Kind sehr, sehr fokussiert auf Reptilien und gerade Echsen und so. Das war so, Geckos waren der heilige Gral für mich. Also ich war wirklich, ich habe meine Eltern immer genervt, jedes Wochenende in irgendeinem Zoo und der erste Anlaufpunkt, egal welcher Zoo es war, war immer das Tropenhaus oder Reptilienhaus und also das ist heute noch so, ich bin wahnsinnig großer Reptilien- und Amphibien-Fan und ja, dann kamen irgendwann die Leopardgeckos bei uns zu Hause, nach langen Betteln von mir kamen in der zweiten Klasse die Leopardgeckos und da geht man natürlich auch auf Reptilienbörsen oder in eine Zoohandlung, weil man ja Futter braucht und Zubehör und sonst was und da habe ich dann das erste Mal noch so diese Wirbellosen-Terroristik für mich entdeckt, also es hat angefangen auch noch in der Grundschule mit Phasmiden, Mantiden, Käfern, sonst was. Und irgendwann dachte ich mir so, komm, du brauchst auch mal Spinnen, so wäre es ein richtiger Terrarianer ohne Vogelspinnen. Ja, und dann fing es an mit Vogelspinnen, dann kamen nach den Vogelspinnen die ganzen Araneomorphen, also die echten Spinnen, und da hatte ich auch verschiedenste Sachen. Und irgendwann kam dann mal der erste Heteromitrus, den fand ich dann aber tatsächlich relativ langweilig, weil der kam nie raus. Der hat, ich glaube, in der ganzen Zeit, wo ich den hatte, in ein paar Monaten, hat er halt irgendwie einmal gefressen oder so und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, so irgendwas mache ich falsch oder irgendwie dem Tier geht es nicht gut. Und dann habe ich halt gemerkt, es gibt noch viel, viel mehr Skorpione, die man gar nicht auf dem Schirm hat und dann habe ich mich angefangen, da so ein bisschen reinzufuchsen und das fand ich halt super interessant. Und dann bin ich halt auf die Gattung.
Oh, du bist leider sehr abgehackt.
Ja, ich merke es gerade auch, die Internetverbindung ist
Welche Gattung? Ansonsten war alles da.
Euskorpius.
Okay.
Ja, die Gattung Euskorpius. Ja, und die sind halt ziemlich einfach zu halten, was für mich damals halt so das Hauptkriterium war als Kind. Und harmlos waren sie auch. Und das Coole ist halt, die gibt es halt in Europa, nur nicht in Deutschland. Die fangen erst ab Österreich und der Schweiz an.
Ach, aber gar nicht so weit weg, ne?
Ja, eben. Und bei Skorpionen haben ja die meisten Leute immer das Bild so irgendwie eine Wüste in Afrika oder ein Regenwald in Südamerika oder so. Aber es gibt halt auch in der Schweiz und in Österreich, in den Alpen gibt es auch Skorpione.
Krass. Ich hätte jetzt gedacht, wo du Europa sagst, hätte ich jetzt gedacht, ja, so Südfrankreich oder Spanien oder so, wo es schön warm ist. Aber in den Alpen? Das ist doch kalt. Warum bin ich der Meinung, dass es Skorpione nur gibt, wo es warm ist?
Ja, das ist das gängige Bild, was man so im Kopf hat. Das ist, weiß ich nicht, das ist so ein Skorpion, der sitzt am besten noch unter so einem Büffelschädel.
Ja, genau.
Aber Skorpione sind eben wie viele andere Arachniden auch enorm divers. Und durch die ganze Evolutionsgeschichte gibt es halt für jeden, nicht für jeden Ort, aber für viele Orte auf der Welt, die nicht zu kalt werden, gibt es da den passenden Skorpion. Und eben auch in den Alpen. Und die in den Alpen leben, das sind. Ja, früher waren es Euskorpius, mittlerweile sind es Alpiskorpius. Der Name hilft da schon ein bisschen mehr. Da wird sehr viel gesplittet in diesem, in dieser Unterfamilie. Das waren früher alles Euskorpius. Dann hat, ich glaube, Birula war es 1917 schon gesagt: Ja, das kann nicht alles Euskorpius sein. Ich stelle jetzt mal die Untergattung Tetratrichobotrius, Polytrichobotrius und Alpiskorpius auf. Jahrelang haben alle gesagt, oder jahrzehntelang haben alle gesagt, ja, lassen wir so stehen, aber beschäftigen wir uns nicht weiter mit. Und ich glaube, ja, 1999 wurden die ersten Genetikanalysen gemacht und da haben die Forscher schon herausgefunden, dass es schon ein bisschen mehr gesplittet werden kann und es ist. Und die schlussendliche Revision von Alpiscorpius, die kam dann 2019 raus und dann ging es so richtig los in der Taxonomie-Szene von der Euskorpiinae und jetzt gibt es da in Slowenien gibt es zum Beispiel auf jedem anderen Berggipfel gefühlt eine andere Alpiskorpius-Art, weil da dann ein paar Gene unterschiedlich sind und so. Da kann man auch geteilter Meinung sein, inwiefern Morphologie und Genetik da genutzt werden sollen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt auf jeden Fall wahnsinnig viele Skorpionarten, die man nicht auf dem Schirm hat und auch in Lebensräumen, an die man nicht denkt. Und die sind dann auch sehr spezialisiert und gibt es dann teilweise auch wirklich nur auf der einen Seite dieses einen Gebirges.
Okay, das stelle ich mir jetzt einerseits einfach vor in der Haltung, wenn die Temperaturen nicht so riesig hoch sind. Und andererseits sehr anstrengend, wenn du sagst, sie sind so krass spezialisiert und es gibt sie nur auf dieser einen Gebirgshälfte oder auf diesem einen
Ja,
Berg.
spezialisiert jetzt weniger in der Lebensweise. Da sind die meisten Skorpione sich ähnlich. Na klar, gibt es Arten, die zum Beispiel nur in Höhlen vorkommen. Das, ja, die sind aber nicht wahnsinnig gebunden dann an irgendwelche Haltungsparameter. Also die Zucht und die Haltung, die Aufzucht, die ähnelt sich bei den meisten Arten. Klar gibt es da schon so ein paar Unterschiede, aber ich sag mal so, es ist jetzt ist alles kein Hexenwerk. Also was tatsächlich relativ wichtig ist bei solchen Arten, ist ja eine Überwinterung. Also wenn man sie züchten möchte, für die Haltung geht es auch ohne, aber wenn man sie züchten möchte, dann ist dieser Jahreszyklus schon wichtig. Ich stelle meine dann einfach im Winter für so 3 Monate in den Keller. Da ist es dann so, ja, je nachdem, wie kalt es draußen ist, zwischen, ich würde sagen, 8 und 15 Grad vielleicht. Also, ja, von daher, also, da die Arten auch alle sehr klein sind, mit denen ich mich beschäftige, oder die meisten von diesen Euskorpiinae, also die größten der Unterfamilie, die werden so 5 Zentimeter ungefähr und die kleinsten so anderthalb. Und, ja, das ist, also die meisten Arten davon kann man wirklich in der Heimchendose perfekt halten, ohne Probleme. Und für größeren Arten,
Okay.
dann macht man dafür ein Pärchen so ein 20er-Würfel mit vielen Steinen und so und dann reicht das auch völlig aus. Also die haben dann auch ihre Hauptverstecke, wo die drunter sitzen und wenn man die öfter mal stört, also zum Beispiel wenn jetzt Sommer ist, dann werfen die meisten Arten davon so zwischen Juni und August ist so diese Main-Zeit, wo die alle werfen. Und da gucke ich halt, wenn die Weibchen sehr trächtig sind, gucke ich dann halt alle paar Tage mal drunter, damit ich nicht verpasse, wann die werfen. Und wenn man zu oft drunter guckt, dann merken die sich das und suchen sich einen anderen Stein, wo sie drunter gehen. Ja, aber ansonsten, wenn man die nicht stört, haben die dann ihr eines Versteck, wo sie ihr Leben lang drunter sitzen und dann gucken sie halt abends mit den Scheren raus oder laufen vielleicht mal rum, aber schlussendlich kehren sie dann unter denselben Stein zurück.
Okay. Dann liegt es einfach an der Bewegungsrate, dass die nur so in speziellen Gebieten dann vorkommen.
Ja, genau. Also, und man muss natürlich auch sagen, bei Spinnen zum Beispiel, viele Spinnen verbreiten sich ja durch Ballooning, also wenn die kleinen Slings diesen Faden machen und dann vom Wind getragen werden.
Wenn ihr genauer wissen wollt, was der Ballooning-Effekt bei Spinnen ist, scrollt in eurem Podcast.
Das kann Skorpion natürlich nicht.
Runter, vor zwei oder
ja,
drei
und
Folgen
genau, das mit der Bewegungsrate. Genau. Ich weiß, es gibt auch von Benton war es, glaube ich, auch irgendwann in den 90ern eine Studie zu Tetratrichobotrius. Das ist auch ein Ex-Euskorpius, sage ich mal. Und die sind witzigerweise eingeschleppt in ganz vielen europäischen Ländern und sogar in Uruguay. Und die kommen ursprünglich aus so Südfrankreich, Italien, die Ecke. Und da gibt es eben eine eingeschleppte Population seit über 200 Jahren in England, in der Hafenmauer. Und Benton
oh, wow.
hat dann halt in England diese Population angeguckt. Und dann haben die sich quasi die Hafenmauer im Labor nachgebaut, sodass man in diese Mauerschlitze reingucken kann. Also sie haben wirklich voll den Aufwand betrieben und diese Mauer nachgebaut. Und dann haben die da die Ökologie so ein bisschen mehr untersucht, was nicht so häufig der Fall ist bei Skorpion-Papern. Es sind hauptsächlich immer Taxonomie-Paper, aber Ökologie-Papers sind relativ selten. Und da haben sie eben auch herausgefunden, dass genau diese Art, aber wahrscheinlich auch alle anderen, sich so im Jahr 10-mal aus ihrem Versteck bewegt, wenn es sein muss. Also wenn die in ihrer Mauerritze sitzen und da auch Kellerasseln und so rumfleuchen und die da Nahrung haben, dann haben die auch wirklich eigentlich gar keinen Grund, da rauszugehen.
Okay, dann sind die mit dem Baustoff einfach eingeschleppt worden damals. Wahrscheinlich, ne?
Das kann sein, ja. Irgendwelche, also die haben in dieser Hafenmauer angefangen und dann gibt es da noch einen Friedhof in der Nähe mit einer alten Mauer. Und ja, diese Art, also diese Tetratrichobotrius, die sind richtig spezialisiert auf Mauern. Also das ist cool in Italien. Also ich war letzten Sommer in Italien, in Ariccia, und da habe ich auch zwei Arten gefunden. Einmal die Tetratrichobotrius flavicaudis und einmal Euscorpius latinus. Und überall da, wo Steinmauern waren, also in der Stadt, da waren diese Tetratrichobotrius drin. Und sobald die Steinmauer aufgehört hat und so der Laubwald angefangen hat oder eine Naturfelswand, dann waren da Euscorpius latinus drin. Und das waren teilweise 2 Meter Abstand, aber du hast in dieser gemauerten, von Menschenhand gemauerten Mauer, hast du wirklich nur die Tetratrichobotrius gefunden.
Okay, krass. Da stellt sich mir dann immer die Frage, wo haben die früher gelebt oder gibt es die erst, seit es Mauern gibt? Das gibt ja jetzt schon eine ganze Weile, wenn du sagst mehrere hundert Jahre, logisch, ne? Ja, das kriegt man wahrscheinlich so schnell nicht raus. Schade. Will nicht einer einen Doktor schreiben? Ich hätte da ein Thema.
Ja gut, das gibt es ja auch bei vielen Fledermäusen oder Vögeln, die so Nischenbrüter sind. Die haben halt früher in irgendwelchen Felswänden gehaust, ne? Und wenn die Felswände dann irgendwann zu Steinen geklöppelt wurden und dann auf Mauern geschichtet worden sind, dann hat sich das Ganze so ein bisschen verschoben.
Ja genau, aber wenn du sagst, es ist so ein Unterschied, ob es eine glatte Mauer ist oder eine Natursteinmauer, das ist ja schon bezeichnend, sag ich jetzt mal.
Oh, nee, die einen sind nur in Mauern und das ist egal, ob es jetzt eine neue Mauer ist oder eine alte Mauer, und die anderen sind nicht in Mauern. Also die waren nur Felswänden oder unter Holz und unter Steinen und so, aber nicht in Mauern. Also die in Mauern sind, die sind auch manchmal unter Steinen, aber die unter den Steinen waren, die habe ich zumindest nicht in der Woche, wo ich da war, nicht in Mauern gefunden, sag ich mal so.
Okay, dann hatte ich dich falsch verstanden. Ich dachte, es ging um 2 verschiedene Mauerstrukturen oder gemäuerte Strukturen. Okay.
Ja, nein, das wär schon sehr, sehr speziell.
Das wäre schon arg, ja. Okay, gut. Und dann, du bestimmst Skorpione for fun, das fand ich nämlich sehr lustig.
Oh ja, das stimmt. Da bin ich jetzt letzte Woche mit fertig geworden und die habe ich wieder zurückgeschickt, aber da hatten wir uns ja schon mal privat drüber unterhalten. Mhm. Ich hatte die tolle Möglichkeit von Peter Jäger bekommen, fürs Senckenberg-Institut die komplette Euskorpiine-Sammlung einmal zu bestimmen und mir anzuschauen. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie den Auftrag, ich muss die alle komplett durchbestimmen, aber ja, da ich den Peter ganz gut kenne, hat er mich halt mal gefragt, weil er wusste, dass ich mich sehr interessiere für die, ob ich da Lust drauf hätte, und ich habe natürlich ja gesagt, weil das ist echt eine Möglichkeit, die, weiß ich nicht, die hat man sonst als Nicht-Wissenschaftler einfach nicht. Und ja, da habe ich diese Sammlung halt bekommen. Die ältesten wurden, glaube ich, in den 60ern gesammelt aus der Sammlung. Und da waren wirklich von ganz Europa diese Euskorpiine dabei. Da waren irgendwelche Alpiskorpius aus den Dolomiten, da waren irgendwelche Euskorpius, die ich wirklich vorher gar nicht kannte, aus Mazedonien oder Montenegro. Und dann waren da Tiere aus Frankreich und so, wo ich mir auch dachte, cool, ich wusste gar nicht, dass es in Frankreich da mehr als eine Art gibt.
Also auch total durcheinander. Oder waren die sortiert?
Nee, also da steht schon immer ein Zettel, wo die gefunden worden sind und wann. Mhm. Und manchmal stand auch noch dazu, weiß ich nicht, im im Laubgesiebe an einer Steinwand mit Eichenwald oder so. Aber du hast halt immer die Koordinaten. Also erst steht da in Textform, welcher Ort, dann die Koordinaten und ja, wie viele Tiere da drin sind, aber mehr nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen reingefuchst. Also ich hatte schon vorher immer aus Spaß mir die Paper durchgelesen und fand das halt super interessant, wie viele Arten es da gibt. Also es gibt von den Euskorpiine, ich sage immer die Unterfamilie, weil es gibt halt mehr als eine Gattung und als kleiner Bio-Nerd würde mich das aufregen, wenn ich selber Euskorpius sage. Und aber die anderen mitmeinen. Aber da gibt es jetzt, Stand jetzt, ich glaube, 92 verschiedene Arten und die sind alle klein und braun und man muss immer bestimmte Härchen zählen. Aber man fuchst sich schneller rein, als man denkt. Also manchmal liest man dann halt nur den Ort und dann weiß man schon, okay, es können maximal so und so viele Arten sein. Dann hat man das Paper wahrscheinlich eh schon runtergeladen, guckt sich dann das Paper an und dann, ja, hat man dann meistens ganz schnell durch. Also es gibt so ein paar Kriterien, wie zum Beispiel die Anzahl der Trichobotrien. Also Trichobotrien sind Sinneshaare, mit denen die Skorpione ja, Luftvibrationen, Luftbewegungen wahrnehmen von Beute, von Feinden und so weiter. Also die Anzahl von den Trichobotrien auf der ventralen Patella, das ist vom Scherengelenk, also von dem Scherenarm, wo die Schere dran ist, das nach der Schere.
Also ganz, ganz falsch gesagt, das Handgelenk.
Ja. Auf jeden Fall dieses Stückchen vom Unterarm guckt man sich von unten an und dann zählt man die Haare da drauf. Und das ist schon oft bei vielen Arten manchmal ein Kriterium, wo man schon allein deswegen sagen kann, okay, es ist der und der. Und dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Dann zählt man noch die Kammzähne. Das ist auch was sehr Cooles, was Skorpione haben, was Spinnen halt zum Beispiel nicht haben. Ein interessantes Organ, das Kammorgan, wenn man so will, das sieht aus wie ein Kamm halt. Also das ist hier unten neben der Genitalöffnung von Skorpion. Also wenn man Skorpion jetzt einfach umdrehen würde, wäre es so im ja, ersten oberen Drittel, würde ich mal behaupten. Und da gehen so zwei Kämme mit Kammzähnen in Anführungszeichen so ab. Und diese Kammzähne, die liegen quasi erstmal, also wenn das jetzt der Skorpion ist, liegen die auch so flach darunter. Aber wenn der Skorpion die jetzt benutzt und damit irgendwelche chemischen Duftsporen aufnimmt, dann sind die so. Dann gehen die quasi wie so ein, von einem Carrera-Bahn-Auto, der Kontakt, gehen die dann so über den Boden. Und damit finden die dann Beute, potenzielle Partner oder sowas, oder merken jetzt in dem Versteck, wo ich jetzt gerade reingehe, da sitzt
Ach,
schon einer
lustig.
oder so. Und die.
Quasi so ein Riechorgan, was die auf den Boden
Genau,
ausklappen.
das sind. Ja, genau. Das haben von den Arachniden haben das nur noch die Solifugen, glaube ich. Also die Walzenspinnen und bei denen sieht das noch ein bisschen anders aus. Aber ja, sonst ist es ziemlich einzigartig.
Walzenspinnen sind die, die auch so einen Kiefer haben, so einen richtigen, ne? Die sind ja sowieso irgendwie ganz was Eigenes, ja.
Da könnte man später vielleicht auch nochmal irgendwie irgendwas zu hören. Das ist auch eine sehr coole Arachnidengruppe. Aber egal, ich schweife ab. Und diese Anzahl der Kammzähne, die ist auch noch wichtig für die Bewegung. Und genau, also Anzahl der Trichobotrien auf der ventralen Patella, auf der externalen Patella, also von unten und von außen, Anzahl der Kammzähne, Färbung, Größe, Granulierung der einzelnen Körpersegmente, teilweise Behaarung der Tarsen und der Herkunftsort und die Genetik. Also man hat diese acht wichtigen Faktoren, die damit einspielen. Ich kann natürlich zu Hause die Genetik nicht machen. Ich habe halt ein Binokular und habe das alles am Schreibtisch gemacht. Und ja, genau, in den Fällen, wo ich dann sage, ja, okay, da kann ich nicht hundertprozentig sagen, was es ist. Da habe ich es auch nicht bestimmt, weil ich habe jetzt nur gesagt, die Art ist die und die Art, wenn ich mir wirklich 100% sicher war. Aber ich würde sagen, ich habe so ja, ein bisschen mehr als drei Viertel der Sammlung konnte ich dann doch so bestimmen.
Das ist schon echt nicht schlecht. Und waren die in Alkohol eingelegt oder getrocknet, also so präpariert? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, in Alkohol. Das ist wichtig bei. Will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, bei allen Arachniden, in wissenschaftlichen Sammlungen ist das so, dass du die in Alkohol einlegst. Weil bei Käfern zum Beispiel ist es ja, oder bei vielen Käfern ist es ja so, dass die getrocknet werden oder bei Schmetterlingen und sowas. Bei Spinnentieren ist es so, dass teilweise dann wichtige morphologische Merkmale verloren gehen. Also klar, die Färbung leidet immer ein bisschen unter dem Alkohol. Je länger die drin sind, desto eintönig brauner sehen sie aus. Aber alles andere bleibt sehr, sehr gut erhalten. Und Ah, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf den Alkohol an. Also das war jetzt, glaube ich, 70-prozentiges vergälltes Ethanol oder so ähnlich. Ja, und das hat sich relativ gut geeignet. Also da waren auch die Tiere, die richtig lange schon in der Sammlung sind, die waren auch im Top-Zustand noch.
Waren auch alle Haare noch da?
Das Gute ist, selbst wenn das Haar theoretisch nicht da wäre, würdest du es sehen, weil es gibt ja normale Behaarung bei Skorpionen und es gibt diese Sinneshaare und diese Sinneshaare sitzen quasi in so einem beweglichen Trichter dann. Und dieser Trichter, den sieht man
Ah
relativ
ja.
gut unterm Binokular. Das heißt, wenn die Haare selbst nicht da sind, du siehst halt diese Punkte, wo die
Sein müssten.
sein müssten. Ja, wenn sie, aber meistens sind sie noch da.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, mir, wie viele waren das, Skorpione anzugucken, die alle aus dem Alkohol rauszunehmen und das Binokular und.
Je nachdem, wie viel da halt gefunden und gesammelt worden sind. Das Ding ist gerade bei diesen Euskorpine ist es relativ nützlich, wenn du mindestens 5 Exemplare hast von einem Ort, weil es wäre ja viel zu einfach, wenn es immer eine feste Zahl gäbe von Trichobotrien und so, die sein können. Nein, die variieren jedes Mal. Also da steht dann im Paper drin, was weiß ich, Patella ventral 7 bis 9. Und dann haben die da in den Prozentzahlen aufgeführt, wie viele von den Weibchen und Männchen da 7, 8 oder 9 hatten. Und dann gibt es noch eine Ausnahme mit 10 und so. Und das ist halt echt, da braucht man schon mehrere Individuen, um das dann festzustellen bei Arten, wo es dann schwierig ist. Ich sehe gerade, du bist eingefroren und mein Internet ist nicht so, ah, okay, du bist wieder da.
Ja, ich bin wieder da. Du warst
Ich weiß
zwischendurch
jetzt nicht,
weg.
was flöten gegangen ist hier.
Einiges. Wir fangen einfach nochmal an. Ich finde das voll spannend, dass du das aus Spaß machst. Das war das Letzte.
Naja, ich hab halt viel gelernt. Ich habe auch über ganz viele andere Sachen was, wenn man sich so damit beschäftigt. Ich habe jetzt ultra viel über die Regionen irgendwo in Kroatien, Serbien, Bosnien, so vorher null auf dem Schirm hatte. Und jetzt lese ich teilweise da irgendwelche Städte oder Bundesländer, keine Ahnung, wie man das da unten nennt, oder Regionen. Und dann weiß ich sofort, ah, okay, das ist da und da auf Google Maps. Da muss ich nicht erst eingeben, dann kann ich direkt dahin gehen oder so.
Okay, du hast dir das dann auch gleich immer auf Google Maps angeguckt. Okay, also so eine kleine Geografiestunde noch nebenbei.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Punkt. Das ist der erste Schritt immer gewesen. Erstmal den Ort auf Google Maps googeln.
Ja gut, Paper vergleichen und so kann ich mir noch vorstellen, aber dass du dir das dann auch wirklich auf der Karte aufrufst, ja, macht Sinn, ne? Einfach um ein Gespür dafür zu kriegen, ob die beieinander liegen oder
Ja,
nicht.
eben, also was in den Papern hast du, groben Fundorte sind markiert. Und dann habe ich halt immer geguckt, ja, kann das überhaupt die grobe, ist das schon die richtige Richtung, was ich jetzt im Gefühl hatte oder eben nicht? Und meistens, wenn du dann siehst, okay, die sind jetzt 2, 3, 4, 5 Kilometer auseinander, da kannst du schon, das könnte auf jeden Fall schon eine Art sein. Und wenn dann auch noch die morphologischen Merkmale stimmen, dann ist es halt so, ja, dann.
Ja klar, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ja, da steht halt dann der Fundort drauf und dann googelst du das und dann findest du die Beschreibung aus diesem Fundort. Ja, nee, die wandern ja. Oder die gibt es in einem größeren Gebiet. Ja, logisch. An der Stelle haben wir aus technischen Gründen eine kleine Pause eingebaut und uns danach noch einmal wieder getroffen. Was ich noch hatte, du hattest eben gesagt, dass man als Nicht-Wissenschaftler nicht so oft die Chance kriegt, in so eine Sammlung dran zu kommen. Aber du studierst doch auch Biologie, das habe ich doch richtig im Kopf, oder?
Ja, genau. Also ich meine als also ich bin jetzt immer noch, ich habe immer noch keinen Bachelor, ich bin jetzt quasi im 5. Semester und ja, ich würde mich selbst nicht als Wissenschaftler bezeichnen. Also das war jetzt auch nicht von der Uni aus, das war ja nur durch private Connections. Und ich glaube, wenn man da halt selbst wenn man in dem Bereich arbeitet, musst du ja erstmal dann eine Stelle finden an irgendeinem Museum, wo du das dann auch machen kannst.
Ich wollte nur sagen, du hast die wissenschaftliche Arbeitsweise gelernt.
Ja, genau. Also witzigerweise auch irgendwie vor dem Studium, weil im Studium haben wir auch klar gelernt, wie man so Tiere bestimmt, aber jetzt nicht unbedingt Skorpione und nicht so in aller Tiefe. Da hast du halt mal einen Tag, der heißt Spinnentiere und dann hast du da irgendwie 8 einheimische Spinnen, die du mit dem Broma, das ist ein Buch, da stehen alle Tiere Deutschlands drin, mit so einem Bestimmungsschlüssel abarbeitest. Aber das mit dem Arachniden und den Papern und so, das habe ich mir irgendwann mal selber beigebracht, weil ich hatte mal mit, ich glaube, 14, 15 der Ankylomethes-Art bekommen. Und da stand, also die habe ich bekommen als Ankylomethes-Speckarmer. Und ich wollte halt wissen, welche Ankylomethes-Art das ist. Also Ankylomethes sind ja so Fischerspinnen, heißen sie, glaube ich, auf Deutsch, aus Südamerika. Also die können tauchen und auf dem Wasser sitzen und die sind auch schon recht groß. Obwohl Fischerspinnen ist jetzt auf Deutsch mal wieder falsch. Eigentlich sind es Kammspinnen, wenn man so will, weil die sind aus der Familie Ctenidae wie Phoneutria, sind aber nicht so giftig. Sie sind vom Verhalten her aber fischmäßig unterwegs. Ist jetzt auch egal. Aber da hatte ich halt so eine Art bekommen und ich wusste nicht, welche Art das ist. Und der Typ, von dem ich die hatte, wusste das auch nicht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, komm, versuch's es mal rauszufinden. Und dann habe ich mal herumgegoogelt und musste zwar bei diesen englischen Papern damals wirklich gefühlt jedes lateinische oder englische Fachwort noch separat nachschlagen, weil damals konnte ich A noch nicht so gut Englisch und B konnte ich mit diesen ganzen, weißt du was ich, irgendwie ventrale, Femora oder Distal oder sowas, konnte ich gar nichts mit anfangen. Und ja, dann hat mir das aber auch irgendwie so Spaß gemacht, diese Paper zu lesen und mehr über die Tiere rauszufinden, die ich ja zu Hause habe, dass ich mich da so reingefuchst habe, dass ich das dann irgendwie selber. Ja, es konnte, aber dann wusste ich halt, was diese ganzen Begriffe heißen. Und wenn du einmal diese Schablone in Anführungszeichen hast, dass du weißt, weiß nicht, ich kenne die Grundbegriffe und das ist ja bei jeder Spinne, bei jedem Skorpion, bei jedem Insekt, ist es ja gleich, dann, ja, dann ging das einfach so. Und in der Uni, sag ich mal so, habe ich in diesem Bereich jetzt nicht wahnsinnig viel Neues gelernt. Ich habe zwar gelernt, wie man mit diesem Alkohol richtig umgeht oder dass man halt eine Federstahlpinzette benutzt, weil die nichts beschädigt und so. Aber die Thematik an sich, die habe ich durch Lust und Laune und Hobby irgendwie selber mir beigebracht.
Aber du hast gerade Skorpione da, ne? Oder aktuell weniger?
Ja, doch, doch, einige noch. Also ich glaube, es müssten so um die 20, 30 verschiedene Arten und an Einzeltieren dann so um die, boah, schwierig. Ich würde sagen, 200, 250 Tiere sein.
Okay, wo du gerade sagtest, ach ja, doch, einige, habe ich gedacht, so 7. Nein? Okay.
Da ich halt so ein bisschen die ganze Geschichte schon ein bisschen länger mache und mich ein bisschen eher auf so ein paar Arten eingeschossen habe, die jetzt nicht überall zu kriegen sind, macht es für mich persönlich immer nur Sinn, wenn ich halt von einer Art mindestens eine gewisse Anzahl habe und dann versuche, erstmal zu züchten. Ja, oder wenn mir eine Art besonders gut gefällt, finde ich das auch langweilig, wenn ich nur eine hätte. Gerade wenn es so kleine Arten sind, da kannst du halt auch easy mal 5 bis 10 Stück von einer Art haben und dann, weiß ich nicht, dann lernt man auch sehr viel mehr über die Art, als wenn man nur ein einzelnes Tier hat. Und dann hat man auch so ein bisschen, gerade bei vielen Skorpionen und Spinnen, findet man nichts über die Haltung und wenn du halt 10 Tiere hast, dann kannst du, sag ich mal, 5 so und so halten und die anderen 5 ein bisschen anders und dann siehst du, was besser funktioniert und kannst halt so ein bisschen rumprobieren und so. Ja, das ist der Grund, warum das alles so explodiert ist bei mir.
Ja, auch wo du gerade sagst, wenn man an den Parametern schraubt und du hast nur ein Tier, dann weißt du ja nicht, versteckst du dich gerade, weil du einen vollen Tag hast oder versteckst du dich, weil es dir scheiße geht. Und wenn du halt mehr Tiere hast, dann ist die Chance höher,
Ja,
ja.
und man muss auch sagen, also ich züchte halt auch ein paar Arten von denen, die ich da habe. Und ja, wenn dann halt mal, man gibt ja nicht immer alles ab, was man an Nachzuchten hat. Und dann hast du mal einen Wurf von 30 Jungtieren und 10 davon behältst du, zack, hast du auch schon wieder 10 mehr. Ja, ich überlege auch noch, ob ich irgendwelche coolen Skorpion-Fakten habe. Ich habe eigentlich nur über diese Euskorpine geredet, weil es ja meine Lieblinge sind. Aber es gibt natürlich halt auch noch ganz viele andere Skorpione. Und zum Beispiel so ein richtig cooler, wo ich jetzt sagen würde, der wäre es wert, in so ein WWF-Stickerbuch reinzukommen, weil er coole Fähigkeiten hat. Das ist zum Beispiel der Parabutus transvalicus aus, ich weiß leider nicht mehr, welchem afrikanischen Land genau. Ich meine irgendwo Südafrika, Namibia, die Ecke, aber ich bin mir jetzt echt nicht ganz sicher. Der kann sein Gift spritzen, wie so eine Speikobra.
Oh.
Und das können, also was ich vom Hörensagen gehört habe, können das auch alle Parabutus-Arten. Es ist halt immer so, in den Büchern steht immer nur der eine, der Transvalicus, der das kann. Aber ja, das ist auch ein recht cooler Abwehrmechanismus für einen Arachnid, finde ich, Gift zu spritzen.
Erhöht dann noch mal die Reichweite, weil normalerweise haben die ja nur die Reichweite von diesem, ich sag jetzt mal, Stachel.
Genau, da stellt sich mir persönlich die Frage, ist das dann halt auch so ein Kontaktgift, so ein Schleimhautgift? Weil wenn du, Skorpiongift ist ja eigentlich nur so ein Injektionsgift, was halt nur wieder ganz in den Kreislauf kommt, aber ich weiß halt nicht, ob die Parabutus-Gifte dann auch auf die Schleimhäute reizend wirken, wie jetzt bei den gewissen Speikobra-Arten zum Beispiel oder so, oder ob das rein dieser mechanische Schreck
Ja,
ist.
vielleicht reicht es auch schon, wenn es nur ein bisschen unangenehm juckt oder so. Es muss ja nicht direkt Riesenschaden verursachen.
Zumal Zumal die Verbreitungsgebiete von manchen Speikobra-Arten sich ja mit Parabutes überschneiden. Und ich denke dann,
Ja.
dass die Tiere, ich meine, die können auch noch stridulieren. Und wenn der Skorpion dann striduliert, also dieses Zischen und dann Giftspuck, dann wird da dieser Instinkt der Achtung Speikobra getriggert. Und das könnte ja auch ein sehr guter Verteidigungsmechanismus sein. Das ist jetzt nur Hirngespinsterei. Ich weiß es echt nicht beweisbar oder so, aber
Ja, aber
das wäre mein Guess so gewesen. Ja, das Stridulieren, das können noch ein paar andere. Also ich habe diese Heteroctenus juncteus, das ist der, ich weiß nicht, roter Kuba-Skorpion. Also ich habe von den deutschen Namen echt keine Ahnung leider. Der kann auch stridulieren, der kann das Gift nicht spritzen, aber der striduliert auch, wenn man den ärgert. Oder wenn man irgendwie das Korkstück hochhebt und er sitzt unten drunter. Und die sind tatsächlich auch bemerkenswert, weil das Gift von denen eingesetzt wird oder wurde in der Brustkrebsforschung, weil man mit Hilfe deren Giftes, weiß es leider nicht genau, weil das ist jetzt so der Bio-Bereich, wo ich jetzt nicht mein Hauptaugenmerk drauflege, sag ich mal. Dieses Biochemische, da kann ich leider nicht zu detailliert erzählen, weil es halt einfach nicht so mein Interessengebiet ist. Aber da wurden halt Bestandteile aus diesem Gift genutzt, um eben diese Krebstumorzellen zu zerstören. Und ja, da sieht man auch mal wieder, dass diese Skorpione eben auch noch, sag ich mal, für uns einen Nutzen haben können. Also die denkt man nicht bei vielen wirbellosen Tieren oder gerade bei Arachniden, aber tatsächlich auch für die Gesundheitsforschung können Skorpiongifte sehr wichtig sein.
Ja, spannend. Ich habe immer nur gedacht, man nutzt die Gifte halt, um Gegengifte für die Gifte herzustellen. Aber dass man die natürlich auch noch ganz losgelöst davon für Medizin nutzen kann, finde ich super spannend.
Ja, es gibt auch lustige Spinnengifte, wie zum Beispiel von Neutria boliviensis. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gag der Wissenschaft war oder ob das wirklich gemacht wird, aber da gingen mal so Rumore rum, dass das Gift von denen als ja, für so eine Art neues Viagra benutzt wird. Weil die Bisse von dieser Spinne können eine mehrstündige schmerzhafte Dauererektion und darauf folgende Impotenz
Oh
hervorrufen.
ja, gut, das macht sich so richtig gut als Markenslogan.
Ja, eben, aber nee, es gibt schon echt einen Haufen Gifte, auch von Tieren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt tödlich oder so sind, die da genutzt werden können. Und ich finde, das ist immer ein wichtiger Punkt, das auch mal zu erwähnen, weil gerade Leute, die jetzt nicht die größten Fans von Skorpionen und Spinnen sind, die sehen ja keinen Nutzen in diesen Tieren. Die sehen die einfach als eklige, komische Tiere. Und wenn man dann halt sagt, ja, okay, die sind trotzdem bemerkenswert und auch teilweise schützenswert, oder nicht nur teilweise schützenswert, weil sie eben auch für uns Menschen ja wichtig sein können und natürlich auch fürs ökologische Gleichgewicht und alles, aber ja, haben doch mehr drauf, als man denkt.
Es gibt halt auch so Menschen, denen brauchst du mit ökologischem Gleichgewicht nicht kommen. Deswegen finde ich das nächste on top schon ein sehr wichtiges Argument. So.
Was gibt es noch? Also, ich weiß jetzt nicht, wie trivial das für die Zuhörer ist oder so, aber Skorpione sind halt lebendgebärend, was ziemlich cool ist bei Arachniden. Gibt es zwei verschiedene Wege, auf denen die Embryos reifen, sage ich mal. Und einer davon funktioniert quasi echt so grob gesagt, so ähnlich wie bei Säugetieren mit der Nabelschnur. Also jetzt wirklich nur so ähnlich und nicht genauso natürlich, aber da werden die Jungtiere halt im Mutterleib versorgt mit Nährstoffen durch so eine Art Verbindung. Und wenn die dann reif sind, fertig sind, keine Ahnung, dann werden die durch diesen Geburtskanal gepresst und dann klettern die auf den Rücken der Mutter. Und das ist halt immer so, finde ich, das coolste Bild, wenn so ein Skorpion halt mit den Babys auf dem Rücken rumläuft. Und die sind auch echt fürsorgliche Mütter. Also wenn einer runterfällt, dann nehmen die den ganz vorsichtig mit den Scheren wieder auf und tun den oben drauf.
Ja.
Ja, und das ist echt niedlich zu sehen. So, das ist für mich immer so als Halter, ist es immer so das Schönste in der Skorpionhaltung ist, wenn man dann halt eines Morgens reinguckt und dann sieht man das Weibchen so völlig weiß mit den ganzen Jungtieren auf dem Rücken. Die häuten sich dann, also die sind im sogenannten ersten Insta, in der ersten Haut und die sind halt so klein und dick und rund und sehen schon so aus wie echte Skorpione, aber die sind noch nicht so richtig fertig. Und bei den allermeisten Arten häuten die sich dann ins zweite Insta. Und dann sind sie quasi richtige Skorpione, verlassen die Mutter und vereinzeln sich und fangen selber an zu fressen.
Vielleicht einfach erzählen, wo man dich findet. Du hast ja auch einen Podcast, wenn man noch mehr hören will.
Ja, genau. Ich muss sagen, der ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil ich ein bisschen faul geworden bin. Also ich war faul und dann hatte ich viel zu tun und jetzt, weiß nicht, jetzt wäre eigentlich mal wieder die richtige Zeit, mal wieder einen aufzunehmen. Aber der Atro-Podcast auf Spotify, da habe ich mehrere Folgen über Terroristik, relevante Themen, also Arachniden-Zeugs und so. Wer sich ein bisschen mehr so für, wie ich dazu gekommen bin und auch allgemein Skorpionhaltung und sowas interessiert. Ich war mal zu Gast in ein paar englischsprachigen Podcasts, also einmal bei Project Herpetal Culture zum Beispiel, bei Roy und Phil oder bei Duffy's Roundtable, der kommt aus Kanada, da haben wir auch mal eine Episode über Skorpione aufgenommen und dann, ich glaube, die zwei englischen, also aus der UK, die Podcasts, die sind nur noch auf YouTube oder so. Ich weiß nicht, ob die noch verfügbar sind, deshalb lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht, die zu erwähnen. Und allgemein mein Instagram-Account, wie wir uns auch gefunden haben, der Unterstrich Spinner, kleines lustiges Wortspiel.
Ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe. Ich gebe es zu.
Und wenn man halt sich den Instagram-Account anguckt, da findet man auch das restliche Zeug irgendwie oder man kann mich zur Not fragen. Aber genau, also wer coole, oder das heißt coole, aber wer ein paar Bilder meiner Tierchen zu Hause sehen will, der kann gerne auf Instagram vorbeischauen.
Verlinke ich auf jeden Fall alles. Alles klar. Super.
Ja, alles
Ja,
klar.
danke,
Hat
danke.
viel
Ich fand es auch super.
Spaß gemacht. Falls du nochmal irgendwie eine Spinnenfolge oder so brauchst, sag gern Bescheid.
Ja, und wir können auch gern einfach in Kontakt bleiben. Ich mag das sehr gerne, so dieses Vernetzen. Spinne vernetzen. Okay, gut.
Ja,
Besser wird's
dann
nicht. Tschüss.
schönen Tag noch. Ciao. Ciao.
Die Links zu Hannes Social Media Präsenz findet ihr natürlich oben in den Show Notes. Da werde ich euch auch die Links zu den anderen Folgen mit ihm verlinken und seinen eigenen Podcast. Ich bin Anna, mich findet ihr wie immer als anjo.illustration auf Instagram oder über das Profil des Podcasts, das ist der Krabbeltier-Talk auf Instagram. Und alles, was ihr oben in den Shownotes findet, findet ihr auch noch einmal auf krabbeltiertalk.de. Bis dahin, tülü! Ich habe euch eine neue Kategorie versprochen, die Spill the Tea. Und der Tee für diese Folge ist, dass ich diese Kategorie nur einfügen werde bei Folgen, die ich solo bestreite oder wenn ich mir sicher bin, dass das, was ich von mir gebe, auch die Meinung meines Gastes oder Co-Hostes ist, weil ich hier niemandem, ja, Worte in den Mund oder an die Aufnahme dranhängen möchte, die er so nicht unterschreibt.